Digital Workplace Podcast, powered by IPI. Dein Schlüssel zur modernen Arbeitswelt mit Microsoft.
Hallo und herzlich willkommen zum Digital Workplace Podcast. Mein Name ist Andreas und in meinem Podcast versorge ich euch alle 14 Tage mit Neuigkeiten rund um die Themen Collaboration, Digital Workplace und New Work. Ihr seid neugierig geworden? Gut, dann kommt jetzt hier die neueste Episode für euch. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und schön, dass ihr auch bei der mittlerweile 8. Ausgabe unseres Podcastes wieder mit dabei seid. Diesmal habe ich mich mit Thomas Meyer von der Office 365 Akademie getroffen. Herr Meyer ist nicht nur Gründer der Office 365 Akademie, sondern schon seit langem Microsoft-Enthusiast und MVP. Wir haben uns zum einen über die Leistungen, die er gemeinsam mit seinem Team in Bezug auf das Thema Learning bringt, unterhalten und wir haben uns über generelle Empfehlungen unterhalten, wie sich Unternehmen dem Thema Lernen nähern sollten. Wenn ihr euch auch gerade mit dem Thema Lernen und ja, möglichen Formaten bei euch im Unternehmen beschäftigt, dann hoffe ich natürlich, ihr könnt auch aus dieser Episode wieder den ein oder anderen Impuls mitnehmen. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören und wie immer hören wir uns am Ende des Gesprächs nochmal wieder. Ja, Herr Meyer, dann vielen Dank für das Gespräch. Willkommen zur nächsten Episode des EB Digital Workplace Podcastes. Freut mich total, dass Sie sich die Zeit nehmen heute Morgen. Vielen Dank dafür schon mal im Voraus. Ja, ich würde Sie einfach bitten, vielleicht am Anfang des Podcastes, ähnlich wie bei den anderen Teilnehmern in den bisherigen Episoden, vielleicht sich kurz einmal selber vorzustellen. Wo kommen Sie her? Was machen Sie? Und ja, ich denke mal auf den Grund, warum wir uns heute miteinander unterhalten, da kommen wir gleich im weiteren Verlauf des Gesprächs noch zu. Also vielen Dank erstmal für die Zeit. Dann würde ich Ihnen erstmal kurz das Wort übergeben für die Vorstellung.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich dabei sein kann und darf und dass wir da heute mal über das Thema sprechen und auch in der Reihe von eurem Format da dabei sein darf. Ja, mein Name ist Thomas Meyer. Ich bin Microsoft-zertifizierter Trainer und MVP, falls das jemand was sagt. Also sprich in relativ engem Austausch mit Microsoft rund um das Thema Microsoft 365. Und ich selber habe mich da dem Thema verschrieben, wie kann man denn mit den ganzen Werkzeugen produktiver arbeiten. Also ich bin weniger derjenige, der jetzt Lizenzen verkauft oder die Produkte beim Kunde dann technisch einführt, sondern bei mir geht es hauptsächlich darum, was kann denn der Anwender schlussendlich dann mit diesen Dingen überhaupt tun.
Genau, und da hatten Sie ja, wenn Sie jetzt, um gleich mal in das Thema einzusteigen, sich dem Thema Microsoft oder ehemals Office 365 so thematisch verschrieben, dann schätze ich mal irgendwann festgestellt, okay, ich möchte das halt nicht nur im Ein-Mann-Betrieb in Anführungsstrichen tun, sondern Sie haben ja dann auch gesagt, okay, für dieses Thema möchte ich mehr tun und haben dann ja diese Office 365 Akademie gegründet. Vielleicht geben Sie uns da mal einen Einblick, was genau steckt hinter der Akademie und was ist vielleicht auch das Besondere an der Akademie? Also wie ist das Ganze entstanden aus Ihrer persönlichen Euphorie für diese Microsoft-Welt heraus?
Ja, also ich habe mich vor einigen Jahren mit SharePoint beschäftigt. Ich war da bei einem Bildungs- und Beratungsunternehmen und da ging es schon darum, wie bringt man denn die ganze Funktionalität von SharePoint an die Anwender raus? Also sprich, wir haben da Workshops gebaut, wir haben da Seminarreihen und Schulungsreihen dann gebaut, auch für größere Kunden, wo wir dann auf der ganzen Welt da Anwender geschult haben, um denen überhaupt mal zu zeigen, was können sie denn alles machen mit den Werkzeugen? Weil wir hatten relativ häufig die Situation, dass vielleicht bei Unternehmen Werkzeuge angeschafft wurden von Funktionalitäten, die zum Beispiel SharePoint eigentlich schon konnte, bloß wusste es halt niemand, dass man das machen kann. Und das hat mich schon damals sehr umgetrieben und wir sind dann weggegangen von diesem klassischen Schulungsmodell, dass man sagt, wir schulen jetzt Einsteiger, wir schulen Fortgeschrittene, sondern eher halt Use-Case-basiert. Was wollen die Leute tun? Was sind die Funktionen, die die brauchen? Und mit denen da etwas tiefer einfach reingegangen. Und wir hatten damals Schulungsformate, die wir dann auch bei den Unternehmen natürlich immer wieder mal wiederholt haben, wenn es neue SharePoint-Versionen gegeben hat. Und das hat soweit auch ganz, ganz gut gepasst. Man hatte da einfach Zeit, mehrere Jahre, bis wieder eine neue SharePoint-Version drangekommen ist. Also sprich, in der Regel ja dann irgendwie 3-4 Jahre lagen da dazwischen. Manche Kunden haben auch nicht jede Version von SharePoint mitgemacht. Und dann hat sich dieses Kollaborationsthema ja erweitert. Die Schere ist auseinandergegangen von SharePoint zu Office 365. Es sind neue Werkzeuge dazugekommen. Und da haben wir halt dann relativ schnell festgestellt, dass das eigentlich mit dem klassischen Schulungsformat so nicht abhändelbar ist, einfach zum einen von der Menge und der Masse an Informationen und zum anderen auch wegen der Geschwindigkeit, weil jetzt auf einmal dieser entspannte Taktgeber von 3-4 Jahren runtergefahren wurde, manchmal auf Wochen. Und das war eigentlich die Herausforderung, dass wir dann gesagt haben, okay, es macht jetzt wenig Sinn, einmal die Nutzer von einem Unternehmen irgendwo durchzuschulen und dann zu sagen, so, jetzt seid ihr gewappnet, ja, jetzt haben wir euch alles beigebracht, was ihr irgendwo braucht, und jetzt lauft's einfach mal los, sondern es kommen ja nach so einer super optimalen Schulung, wenn es die denn überhaupt gibt, auch ständig wieder neue Funktionen dazu. Und wir haben halt zwei Probleme. Erstens mal lernen die Leute viel auf Vorrat, was sie vielleicht gar nie benötigen. Andere Dinge lernen sie vielleicht gar nicht, weil sie noch nicht wissen, dass sie das benötigen. Und andere Dinge können sie noch gar nicht lernen, weil es die Funktion noch gar nicht gibt. Also sprich, habe ich da einfach ein Problem, wie kriege ich denn das Zeug raus an den Anwender? Und ich kann ja die tollsten Werkzeuge in der ganzen Microsoft 365 Welt, wie Office 365 ja mittlerweile dann heißt, hat sich ja nochmal etwas verändert vom Fokus. Ja, ich kann ja da die tollsten Werkzeuge drin haben, bloß die bringen mir alle nichts, wenn der Anwender schlussendlich dann niemals auf Teams klickt, niemals auf Power BI klickt, ja, dann können da dahinter die tollsten Möglichkeiten und die produktivsten Features stecken, aber dann hat auch eine optimale technische Einführung wenig Sinn. Und da sind wir einfach der Überzeugung, wir müssen den Nutzer da besser unterstützen und mehr unter die Arme greifen und ihm halt auch Informationen bieten, nicht nur aus Anwendersicht, nicht nur aus Produktsicht heraus. Ich habe da immer, früher gab es so ein SharePoint-Buch von Microsoft Press, da wurde alle Funktionen auf 1000 Seiten über SharePoint beschrieben. Und heute müsste ich ja 30 solche Bücher haben, weil ich 30 solche Werkzeuge habe. Nicht alle so umfangreich wie SharePoint, aber trotzdem unheimlich viel Masse. Und da ist auch die Frage, inwieweit ist es sinnvoll, jedem Nutzer alle Informationen bereitzustellen, sondern da selektiv vorzugehen und vorher hinzugehen und sagen, was braucht dieser Nutzer in seiner Situation? Und am besten den auch nicht mit Informationen über Funktionen zu versorgen, sondern möglichst schon in Use Cases zu denken und zu sagen, du möchtest jetzt ein Projekt planen, du möchtest eine virtuelle Schulung durchführen, du möchtest was auch immer tun, ja, mit anderen eine Konferenz durchführen oder sowas und dem dann die passenden Informationen zur Verfügung zu stellen und ihm den Schritt der Transformation einfach abzunehmen und zu sagen, okay, wir sprechen jetzt nicht alle Funktionen zuerst mal von allen Werkzeugen durch und dann überleg dir bitte selber, was du überhaupt benötigst und was du und wie du das dann machst und wie du die Werkzeuge miteinander kombinierst, sondern das einfach auch nochmal abzugeben und dieses Use Case Basierte da in den Vordergrund zu stellen.
Aber dann ist es ja, wenn ich es richtig verstehe, wirklich ein Runterbrechen oder ein Zusammenkomprimieren und auf den Punkt bringen innerhalb dieser Videos, die es ja dann gibt, oder auch Erklärungen, in welcher Form auch immer, dann wirklich auf diese Anwendungsfall spezifisch zu gehen, ja, ne? Und nicht wirklich den ganzen Blumenstrauß an irgendwelchen Funktionen von jedem Tool bis ins Kleinste, wie Sie sagen, in irgendwelchen Handbüchern oder wo auch immer zu beschreiben, sondern wirklich, ich sag mal ja, den Anwender dann dort abzuholen mit dem Problem in dem Moment, wo er dann quasi die Frage hat und dann auch wirklich anwendungsspezifisch oder anwendungsfallspezifisch dann die Unterstützung dann zu geben. Ne?
Ja, wir gehen da in unseren Formaten eigentlich zwei Wege. Wir sagen, auf der einen Seite muss eine Art Datenbank zur Verfügung gestellt werden, wo Informationen drin liegen, die ich nachschlagen kann. Also zum Beispiel bei mir taucht jetzt eine neue Anforderung auf, ja, durch Corona, ich muss jetzt meine Meetings alle virtuell abhalten. Wie mache ich das? Dann muss ich irgendwo hingehen können, wo ich mal gucken kann, ja, wie gehe ich da am besten vor? Vor allem vielleicht auch, um Probleme zu vermeiden und dann festzustellen, hey, es kommen ja da gar keine Externen rein oder hey, die dürfen ja gar keinen Chat benutzen oder ich kann da gar keinen Bildschirm teilen oder wie auch immer. Und um genau diese Learnings nicht in der Produktivumgebung zu machen, schauen wir auch, dass wir diese ganzen, ja, möglichen Probleme schon in diesen Szenarien mit abbilden. Also, dass wir nicht einfach sagen, so, wir haben hier einen super tollen Schulungsfall mit Beispieldaten, die sind optimal vorbereitet für das Werkzeug, ja, und dann klicken wir da, machen wir drei Klicks und dann haben wir da eine wunderschöne Grafik oder sonst was, sondern wir sagen auch, hey, wenn du das und das machst, dann treten in der Regel die und die Probleme auf, ja, und dann muss man das und das tun, um das und das zu vermeiden und versuchen einfach diese Lösungsansätze damit reinzubringen, um dem Nutzer wirklich zu helfen, das Ziel zu erreichen, was er tun möchte und nicht nur schön die Funktionen nacheinander zu beschreiben, die jetzt das Werkzeug eben hat. Also sprich, auf der einen Seite die Wissensdatenbank, um nachzuschlagen, um sich da Informationen abzuholen. Und auf der anderen Seite sehen wir dann den Punkt, man braucht eine gewisse Art und Weise der Kommunikationsstrategie, dass ich auch irgendwie an die Mitarbeiter rausbringe, wenn es neue Funktionen gibt oder komplett neue Apps. Also sprich, wenn jemand jetzt nicht weiß, dass es Power BI gibt, dann wird er niemals nach Power BI suchen. Ja? Also da bringt mir die ganze Wissensdatenbank nichts. Da können die besten Informationen drin sein. Bloß wenn der nie danach sucht, ja, dann kriege ich den natürlich nie abgeholt. Also sprich, dem entgegnet man ein Stück weit durch diese Use-Case-basierte, weil dann sucht er nach dem Use Case und stößt dann vielleicht auf ein neues Werkzeug. Aber auch wenn er so ein Werkzeug mal in Verwendung hat, ja, der arbeitet jetzt mit Teams und der findet das toll, aber jetzt kommen da neue Funktionen dazu, aber die kriegt der niemals mit, weil der guckt sich ja nicht wieder dieses Szenario nach einem halben Jahr an und sagt, so, jetzt schaue ich mal mir nochmal dieses paar Minuten Video an, sondern da brauche ich einen anderen Kommunikationsstrang. Und während wir als erstes diese Wissensdatenbank haben, als zweites dann diese Kommunikationsstrategie, um überhaupt Neuerungen an die Nutzer rauszubringen, das wiederum auch möglichst zielgruppenorientiert, dass ich nicht denjenigen vom Marketing mit Neuerungen von Power BI überschütte, sondern halt tatsächlich das rausbringe, was für den am relevantesten sein könnte. Und das sind die zwei Elemente, wo wir eigentlich sagen, die sind so treibende Kraft, dass wir das den Kunden bereitstellen. Und ja, Sie haben es vorher schon angesprochen, wir bieten da Content an. Schlussendlich, ja, wir können den Content liefern und wir kümmern uns da um die ganze Microsoft 365-Welt. Aber auch wenn ein Kunde nicht den Content von uns bezieht, sind wir der Meinung, er hat trotzdem einen hohen Handlungsbedarf, da irgendwas zu tun und diese Problematik irgendwie zum Lösen. Wenn auch nicht mit unseren Produkten, aber irgendwie sollte man sich darüber Gedanken machen, wie kommt das Zeug, was ich technisch bereitstelle, irgendwie zum Anwender hin und das möglichst strukturiert, systematisch und auch nachhaltig, weil oftmals erleben wir halt, dass man schon bei einer Einführung von so einem Projekt irgendwas Tolles macht, ja, und irgendwelche Roadshows und was weiß ich, und dann ebbt halt das Thema ab und niemand kümmert sich mehr dann so wirklich drum, wenn halt andere Projekte im Fokus sind.
Also ich glaube, besonders spannend ist halt das, was Sie sagen, wenn Sie jetzt, abgesehen jetzt davon, dass wir vielleicht einen reinen Anwendungsfall haben, um gewisse Informationen und Dinge und Funktionen an die Mitarbeiter rauszugeben und zu kommunizieren, dann halt dieses Antizipieren eventuell von weiteren möglichen Bestandteilen, die derjenige Mitarbeiter vielleicht dann im Zuge dieses Anwendungsfalls zusätzlich noch benötigt. Ne? Und das ist, glaube ich, das Spannende. Jetzt sagten Sie ja, okay, Sie können da Content liefern und arbeiten da ja auch mit diesen Lernpfaden. Mhm. Vielleicht gehen wir da nochmal drauf ein, was diese Lernpfade genau in dieser Akademie bedeuten und warum sie auch so wichtig sind. Ich denke, das geht dann halt auch so ein bisschen in die Richtung, was Sie gerade sagten, mit der strukturierten zur Verfügung stellen, ja halt auch, und anwendungsfallspezifischen zur Verfügungstellung, gerade auch in diesen Lernpfaden zu arbeiten und zu kommunizieren.
Genau, ja. Also insgesamt zum Aufbau vielleicht kurz als Überblick. Die kleinste Einheit bei uns vom Content her nennen wir Quick-Tipp. Das ist mal so eine Einheit, die geht eine Minute lang. Da wird jetzt was relativ Banales, Simples erklärt. Da geht es eher darum, den Nutzer mal draufzustoßen und darauf hinzuweisen, hey, hast du schon gesehen, wenn du in Teams eine Datei einbindest, dann kannst du auch direkt einen Chat darüber starten. Oder es können auch Nachrichten gespeichert werden und danach wieder abgerufen werden. Also wo nicht der Klickweg unheimlich kompliziert ist, sondern es geht eher darum, dass der Nutzer überhaupt mal weiß, dass es so eine Funktion gibt. Also sprich, da sind wir, das ist eher Content für diese Kommunikationsstrategie. Dann haben wir nennen das Basic Videos, da geht es jetzt mal um grundsätzliche Dinge, sowas wie, was ist Teams überhaupt, wenn ich mal damit anfange, ja, wo wir uns mal einzelne Funktionen, Werkzeuge und so weiter angucken. Dann sind wir im Bereich How-To-Videos oder How-To-Einheiten, wo es jetzt eben um Szenarien geht. Ich möchte XY tun, wie mache ich das? Und da bewegen wir uns dann bei Richtung 4 bis 9 Minuten irgendwo in der Länge. Und dann haben wir noch Hintergrundthemen, zum Beispiel die SharePoint-Berechtigung oder Inhaltstypen in SharePoint oder irgendwelche komplexeren Dinge, wo man halt einfach ein paar Schritte weiter reingeht. Grundsätzlich haben wir den Content aber immer so aufbereitet, dass wir nicht wie bei einem klassischen E-Learning in Kurseinheiten vorgehen, wo jetzt über 8 Stunden irgendwie alle Funktionen da rauf und runter erklärt werden, sondern die Einheiten sind immer in sich abgeschlossen. Also sprich, ich kann jetzt einen so einen Videoclip angucken und weiß dann genau das, um was es in dem Videoclip geht. Und der verweist jetzt da nicht auf 17 andere. So, das hilft mir natürlich mal bei meiner Arbeit. Wenn ich jetzt schnell eine Information brauche, dann weiß ich, wenn ich in diesem Content da suche, dann muss ich maximal 10 Minuten Zeit investieren, weil das so lang dauert, ungefähr der längste Videoclip, dass ich mir die Informationen rausziehe, die ich benötige. Wenn wir jetzt aber neue Werkzeuge haben, sowas, ich möchte mich das erste Mal mit Power BI auseinandersetzen oder ich möchte jetzt mich beschäftigen insgesamt mit dem Thema Arbeiten mit Handschrift und Touch und sowas, oder ich möchte umziehen von meinem bisherigen System zu Microsoft 365 oder ich möchte mich informieren über das Thema Dokumentmanagement oder ich will mich beschäftigen mit, ja, wie ich denn selber so Videos erstellen kann, um da noch mehr Content reinzubringen, dann sind das in der Regel größere Themenkomplexe, ja, und dazu stellen wir dann auch Lernpfade bereit. Also so ein Lernpfad, der umfasst dann einfach eine Kombination aus Videomaterial, aus geschriebenem Text und so weiter, wo der Nutzer dann einfach mal durchgeführt wird und durchgelotst wird durch so ein Thema wie zum Beispiel Dokumentmanagement, ja, wo es zuerst mal darum geht, welche Speicherorte stehen mir zur Verfügung, auf was sollte ich denn überhaupt achten, ich kriege mal so einen Überblick und dann geht man immer weiter runter in die Details. Sowas haben wir für Szenarien erstellt, also irgendwo auch wieder Use Case basiert, und sowas haben wir eben auch für einzelne Apps erstellt, also zum Beispiel für den Teams-Einstieg oder für wie plane ich Projekte in Planner, um da mal einen umfassenden Blick drauf zu kriegen, oder SharePoint-Anwender, also sprich, wo wir solche Materialien und so einen Lernpfad dann auch passend bereitstellen, vielleicht auch passend zu einer virtuellen Schulung oder passend zu einem Präsenztraining, wenn es sowas gibt, um da einfach ja auch Nachschlagewerk zu bieten, beziehungsweise den Nutzer da auch schon mal abzuholen und dem ja, Informationen ergänzend zur Verfügung zu stellen, dass er auch lernt, mit dem Videoformat entsprechend umzugehen. Also so ein Lernpfad kann oftmals der Einstieg zu sowas sein. Und das Wichtige dabei oder das Tolle dabei ist auch, wenn man so einen Lernpfad dann hat, der lässt sich natürlich sehr, sehr schnell auch anpassen und mit individuellen Informationen bereitstellen. Das ist uns auch ganz wichtig. Haben wir auch oft erlebt, schon im SharePoint-Umfeld. Ja, es gibt Firmen, die haben damals den SharePoint so gecustomized, dass man am besten gar nicht mehr sieht, dass es jemals ein SharePoint war. In Office 365 haben wir auch ganz viele Möglichkeiten, das einzustellen. Wir haben vorher so einen Punkt mal gehabt mit externem Teilen oder wir haben Yammer mit drin oder ob die Leute eigene Teams anlegen dürfen oder nicht. Und das sind alles so Punkte, wo halt individuell für jede Firma geregelt wurden. Und das berücksichtigen wir auch, wenn wir den Content bereitstellen und dem Kunde dann zur Verfügung stellen, dass da drin nur der Content liegt, der auch passend zu seiner Umgebung ist. Also sprich, dass ich jetzt nicht zuerst mal 10 Minuten dem Nutzer erkläre, wie toll doch Yammer ist, ja, dass der dann wiederum 10 Minuten später beim IT-Support anruft und sagt, hey, bei mir fehlt aber der Knopf für Yammer und das finde ich doch blöd und bei uns geht ja mal wieder gar nichts. Um genau dieses negative Erlebnis zu vermeiden, schauen wir, dass das absolut passend ist zu der Umgebung. Und bei den Lernpfaden haben wir das Gleiche. Wir können dann diesen Lernpfad entsprechend mit dem Kunde, mit dem Unternehmen zuerst mal besprechen. Zum Beispiel beim Thema Dokumentmanagement. Passt denn das, was da drin steht, alles für euch? Ja? Oder habt ihr da bestimmte Dinge abgeschaltet? Oder wollt ihr, dass man das anders nutzt? Und dann kann man das eben auch entsprechend individualisieren und anpassen. Weil uns geht es nicht darum, dass wir jetzt sagen, wir haben hier eine komplett eigene, abgeschottete Lernwelt, die jetzt der Kunde dann so halt nehmen kann, so friss- oder stirbmäßig, sondern wir möchten da wirklich den Content bieten, wo halt die Anwender brauchen, der auch durchaus vom Kunde vielleicht noch ergänzt werden kann, wenn es halt individuelle Governance-Regelungen und so weiter gibt. Aber dass man hier diesen Bodensatz an den Microsoft 365-Werkzeugen einfach abdeckt.
Und jetzt hatten wir ja eben schon, okay, der Kunde hatte auch die Möglichkeit, das so ein Stück weit zu individualisieren und anzupassen, diese Inhalte der Lernpfade oder sagen wir mal die Lernpfade an sich. Wie funktioniert denn jetzt genau oder wie muss ich mir diese Integration in die oder in meine Kundenumgebung dann vorstellen? Ja, also welche Zugriffsmöglichkeiten oder Integrationsmöglichkeiten habe ich denn da an als Kunde jetzt diese Lernpfade oder diese Inhalte der Office 365 Akademie einzubinden oder anzuknüpfen?
Wir sehen uns und wir sind auch nicht, wir sind keine Tool-Entwickler oder Plattform-Entwickler. Also sprich, wir produzieren Content rund um das ganze Themengebiet und da geben wir uns auch viel Mühe damit, dass wir da das alles abdecken und diesen Content stellen wir den Unternehmen zur Verfügung. Und ausschlaggebend ist dann eigentlich, wie der Kunde das denn haben möchte. Also unsere Frage, die wir dann in der Regel am Anfang stellen, ist, wo hält sich denn der Mitarbeiter auf, beziehungsweise wo sucht der denn nach Informationen? Also sprich, es bringt ja nichts, jetzt ein eigenes Portal dahin zu stellen, wo man dann vielleicht einmal eine Mail rausschickt und sagt, ja, da gibt's super Informationen. Und dann kriegt man in der zweiten, dritten und vierten Mail noch irgendwelche Zugangsdaten, die man dann in einem halben Jahr wahrscheinlich eh nicht mehr hat, wenn ich mal schnell eine Frage habe. Sondern wir sagen, schau, dass der Content möglichst da ist, wo sich die Anwender aufhalten. Und unsere präferierte Vorgehensweise ist die, dass wir sagen, okay, es gibt in Microsoft 365 eine Videoplattform, die nennt sich Stream. Die können wir schon mal nutzen. Die können wir bei euch direkt betanken mit unseren Inhalten. Dann sind die schon mal in der Microsoft 365-Welt drin. Dann können wir von Stream ausgehen und sagen, wir integrieren das zum Beispiel in euer Supportportal in SharePoint. Wir können das da einbinden in Teams. Wir können das Ganze einbinden in Yammer. Also sprich, von da ausgehend haben wir dann eigentlich alle Möglichkeiten, das irgendwo zu platzieren. Wenn der Kunde sagt, ja, ist super, will ich aber alles nicht, weil ich habe jetzt ein super LMS gekauft und da muss das alles auch rein, dann ist auch das für uns kein Problem. Wir können den Content auch dazu passend entsprechend bereitstellen. Unsere Idee ist allerdings eher, dass wir nicht oder weniger als klassisches E-Learning angesehen werden, wo ich einmal reingehe und alles abarbeite und dann irgendwie ein Zertifikat hinterher rauskriege, sondern eher diese Unterstützung bei der täglichen Arbeit. Also sprich, es geht nicht darum, dass der Kunde alle oder der Anwender alle Videos von uns guckt und dass wir da irgendwo dann dahinter 100% stehen haben, sondern es geht darum, den produktiver zu machen. Das ist auch die Überschrift über dem Ganzen, was wir tun. Produktive Arbeit mit Microsoft 365. Nicht irgendeinen Abschluss daraus zu kriegen, sondern den Nutzer möglichst da zu helfen an dem Problem oder an der Herausforderung, wo er gerade steht. Und von dem her versuchen wir, das möglichst nah an den Nutzer zu positionieren, eben in Abstimmung mit dem Unternehmen.
Und dann ist es aber auch, also wie Sie ja richtigerweise sagen, also nicht, ich biete jetzt alles an und überhäufe den Mitarbeiter mit möglichst vielen Informationen und will hinterher dann irgendwie noch ein Zertifikat rausbekommen, sondern dieses Anwendungsfallspezifische wirklich in dem Moment ihn mit dem Problem dann zu unterstützen und mit den Videos dann zu unterstützen, dieses Problem halt zu lösen und ihn produktiver zu machen. Ne? Also wirklich dieses Thema Produktivität steht dann also wirklich ja über allem. Ja? Also ohne jetzt, wie gesagt, hinterher so ein offizielles Zertifikat unbedingt zwangsweise hinten rausbekommen zu müssen. Jetzt hatten wir ja diese Videos, hatten Sie ja schon angerissen. Also gibt es da irgendwelche Unterschiede? Also Unterschiede gibt es mit Sicherheit in der Länge und vielleicht auch in der Häufigkeit, wie die Videos abgedatet werden. Wie muss ich mir das vorstellen? Also kleines How-To-Video, sagten Sie schon, ist wahrscheinlich kürzer als eins im weiter hinten im Lernpfad sozusagen. Ja, also was ein bisschen komplexeren Sachverhalt erläutert. Aber gibt es da so grundlegende Unterschiede in der Länge von Videos und vielleicht auch in der Häufigkeit der Updates?
Vielleicht noch ein Satz zur vorherigen Frage, und zwar, was wir zum Beispiel schon nutzen bei den Lernpfäden, dass wir mit dem Kunde besprechen, okay, soll denn da zum Beispiel so eine Art Wissenscheck hinterher passieren? Also zum Beispiel, gerade wenn wir jetzt umgehen mit so einem Lernpfad-Teams-Einstieg oder Teams vom Homeoffice aus nutzen, ja, dann gibt es da auch die Möglichkeit, haben wir bei einigen Lernpfaden auch gemacht, zum Schluss dann ein Formsformular mit einzubinden. Auch da nutzen wir die Funktionalität von Haus aus, dass man da dann sagen kann, okay, ich frage jetzt den Nutzer noch ein paar Dinge ab und dann klickt er da auf Absenden und dann kann er zum Beispiel bestimmte Punkte erreichen oder er kann dann entsprechend da sich doch ein Zertifikat ausdrucken lassen oder halt irgendwie sowas. Wenn das gewünscht ist, kann man das machen. Vielleicht gibt es das ja dann auch im LMS-System, da gibt es natürlich auch solche Dinge drin, wo man so einen Lernpfad ja auch übernehmen kann als Kurs dann. Auch sowas ist unproblematisch. Also auch da gibt es die Möglichkeiten, wenn man sowas möchte, das zu tun mit dem Content. Aber wie gesagt, der Fokus liegt eigentlich eher darin, nicht, dass der Nutzer sich gezwungen fühlt, jetzt alles da durchzulaufen, sondern mehr oder weniger möglichst das dem so aufzubereiten, dass er nur das konsumiert und auch da schon Zeit zu sparen dem Nutzer und insgesamt der Firma, dass meine Anwender nicht lauter Zeug sich lernen und beibringen, das sie gar nicht für ihren Job brauchen. Das vielleicht noch zur vorherigen Frage. Von der Länge von den Einheiten, ja, das kürzeste eben die Quick-Tipps, was wir vorher schon mal hatten mit einer Minute. Das längste sind dann tatsächlich die Hintergrund- und How-To-Szenarien mit bis zu 10 Minuten. Und da versuchen wir dann auch, dass wir sagen, okay, wenn das Video dazu neigt, länger zu werden, dann schauen wir auch, dass wir das thematisch irgendwie auseinanderkriegen und dass man es dann halt nochmal unterteilt und nicht in dem Stil unterteilt, dass man dann sagt Teil 1 und Teil 2, sondern tatsächlich halt guckt, okay, können wir da nochmal den Fokus entsprechend legen und das Ganze halt nachschärfen, sodass wir dann halt hinterher vielleicht bei 2 Videos 7 Minuten oder sowas rauskommen. Grundsätzlich von der Aktualität, ja, natürlich ein ganz großes Thema in dem Microsoft 365-Umfeld, weil sich ja die Werkzeuge ständig ändern und nicht nur in dem Sinne, dass jetzt da eine neue Schaltfläche dazukommt, sondern ja auch manchmal von der Optik komplett ändern. Also sei es jetzt in der ganzen Power-Plattform, war das jetzt relativ aktiv, diese Änderung. Power Automate hatte mal früher Buttons oben in einer Leiste, jetzt haben wir die in der linken Leiste. Insgesamt hieß das Tool ja früher mal Flow und nicht Power Automate. Bei Power BI war früher alles schwarz, heute alles hell. Also wir haben optische Änderungen, wir haben funktionelle Änderungen, wir haben aber auch manchmal Dinge, die dann halt einfach, ja, mehr oder weniger komplett über den Haufen geworfen werden müssen. Wir haben zum Beispiel ein Video, wo es darum geht, wie kann ich denn Breakout-Räume mit Teams bereitstellen. Dazu haben wir ein How-To-Video gemacht. In ein paar Wochen wird dieses How-To-Video Gott sei Dank überflüssig, weil es dann eine tatsächliche Funktion zu dieser Problemstellung gibt. Aktuell haben wir keine Funktion und wir zeigen jetzt halt, wie kann man es trotzdem realisieren mit den jetzigen Mitteln. Und so unterliegt das Ganze natürlich immer Veränderungen. Unser Update-Prozess läuft da eigentlich monatlich. Also sprich, wir aktualisieren den Content jeden Monat, dass neue Funktionen, wenn was dazukommt, entsprechend ausgeliefert werden und dann die Anwender auch über unsere Kommunikationsstrategie, die man natürlich auch mit dem Kunde abspricht, also sprich, wie erfährt der Anwender denn davon, ja, erreiche ich den über Yammer, über Teams, per Outlook-Mail, wie kriegt er das mit? Und da kommen von uns jeden Monat so ein Videopaket bereitgestellt. Unser Ansinnen ist es jetzt weniger, in einem Monat irgendwie ein paar hundert Videoclips hinzustellen, weil die guckt ja keiner an. Also sprich, besser, man streut es nach und nach aus und gibt es nach und nach ein und baut das Wissen bei den Anwendern auch nach und nach immer weiter auf.
Ja, und vor allen Dingen, wenn der Update-Zyklus dann nicht so häufig ist, zwangsläufig oder irgendwie aufgesetzt, ne, da hat man natürlich auch mehr Zeit, sich qualitativ um die, Anführungsstrichen, weniger Videos zu kümmern und die halt qualitativ dementsprechend hochwertig noch hinzubekommen und zu produzieren.
Ja, das auf jeden Fall. Was bei uns natürlich dann auch dazu kommt, also die neuen Videos da einzukippen mit neuen Funktionen und auf der anderen Seite bestehende Videos eben aktuell zu halten, wenn sich eben so eine Oberfläche und so weiter ändert. Und da gucken wir halt dann auch, wir haben da mittlerweile ein recht ausgetügeltes System, um das auch mitzukriegen, wann ändert sich denn was und was ändert sich und auf welche Videos von uns hat das einen Impact. Und wir geben uns da auch sehr viel Mühe, das Ganze aktuell zu halten, dann die Videos wieder zu überarbeiten und dann beim Kunde auch wieder auszuspielen. Also sprich, unser Ansinnen ist es auch nicht, dem Kunde einmal ein Videopaket als ZIP-Datei irgendwo bereitzustellen, sondern tatsächlich den längerfristig zu begleiten und das Ganze einfach als Service entsprechend anzubieten, sodass der sich darum keine Gedanken mehr machen muss, habe ich jetzt da passenden Content, ist der noch aktuell, muss ich da was weglöschen, muss ich wieder was Neues anfordern, sondern wir nehmen das dann im Grunde genommen komplett ab, wenn der Kunde das möchte. Er kann natürlich immer an einzelnen Stellen entsprechend eingreifen und individualisieren, wie wir vorher auch schon mal gesprochen haben. Genau.
Ich möchte noch mal ganz kurz auf diese Anwendungsfälle so ein bisschen, also vielleicht los von der Akademie an sich, sondern was wären denn so die Anwendungsfälle oder auch diese Lernpfade, Tools, die jetzt in der letzten, letzten 12 Monate vielleicht wirklich einen Boom erlebt haben. Also was sind so die häufigsten Anwendungsfälle, wo die Kunden oder Interessenten vielleicht auch auf Sie zugekommen sind und gesagt haben, okay, also dafür ein Video wäre jetzt nicht schlecht, ja? Oder auch welches Tool eventuell ist denn so aus Ihrer Sicht oder aus der letzten paar Wochen und Monate heraus betrachtet so, der Rising Star, so der wirklich am meisten nachgefragt wurde und vielleicht auch einen Boom erlebt hat. Teams jetzt wahrscheinlich sowieso, aber jetzt mal abgesehen von Teams vielleicht, was natürlich den absoluten Boom erlebt hat.
Ja, also Teams steht da sicher zentral im Mittelpunkt, nicht nur weil es grundsätzlich eine tolle Anwendung ist, sondern eben auch, weil wir so Sachen haben wie Corona, wo das Ganze jetzt halt entsprechend beflügelt hat. Und zum Dritten, weil Microsoft da halt auch extrem viel Marketing reinsteckt und extrem viel Entwicklung. Also bei Teams haben wir halt eine Kombination von mehreren Komponenten. Auf der einen Seite ist es ein gutes Werkzeug, auf der anderen Seite der Bedarf da und dann wird auch dieser Bedarf nochmal angeheizt durch entsprechende Werbemaßnahmen und so weiter. Also von dem her steht das natürlich im Fokus, wo wir einen großen Entwicklungsschub auch erlebt haben, ist das ganze Thema mit der Power-Plattform, also sprich diese Werkzeuge Power Automate, Power BI und Power Apps, wo man jetzt zuerst mal denkt, hey, das brauche doch ich nicht als normaler Anwender. Ja, da geht es um irgendwie sowas wie Entwicklung. Und genau darin liegt aber eigentlich das Problem, dass die Leute das so denken, beziehungsweise das denen so formuliert wird. Also sprich, ja, man guckt sich's gar nicht richtig an, möchte ich mal in vielen Fällen unterstellen, obwohl Excel zu 1000 Sachen verbogen wird oder eben Power Automate halt nicht berücksichtigt wird, da programmiert man dann lieber irgendjemand soll was tun. Also sprich, da glaube ich, da steckt noch viel Potenzial drin, wo man viel nutzen kann, wo auch persönlich die Leute viel helfen kann oder könnte, wenn sie es denn wüssten, wenn sie es denn nutzen würden. Und es steckt ja in den Microsoft 365 Paketen in der Regel drin. Microsoft investiert da auch da marketingmäßig und entwicklungsmäßig viel rein. Allerdings oft mit der Zielgruppe Citizen Developer und irgendwie sowas. Da fühlt man sich jetzt nicht unbedingt direkt immer angesprochen, weil auch dann oft irgendwelche super hippen Lösungen da gezeigt werden, die aber eigentlich nichts mehr mit diesem No-Code-Ansatz irgendwo zu tun haben. Und da denke ich, sind durchaus noch viel Potenzial drin. Das ist mal der eine Bereich, wo sicher umfangreicher ist. Und dann haben wir halt so Klassiker, die eigentlich seit Jahren schon da sind, wo jetzt nicht wirklich neu sind, sondern ja, die gibt schon lange und trotzdem werden sie halt noch wenig genutzt. Und da merken wir auch, dass da nach wie vor ja noch Luft nach oben da ist. Also ich denke jetzt dabei an so Werkzeuge wie OneDrive for Business, wo ich halt meine Dateien entsprechend teilen kann, an OneNote, also sprich mein persönliches Notizbuch und dann an das ganze Thema Aufgabenverwaltung, das aber ja im Moment auch noch großen Umbrüchen unterliegt. Also sprich, wir haben ja die Outlook-Aufgaben, die ja mehr oder weniger frisch überarbeitet wurden mit To-Do. Mhm. Wir haben auf der anderen Seite Planner, um kleinere Projekte da irgendwo durchzuführen im Team, um Aufgaben zu verwalten. Und jetzt dann eben neu das Werkzeug Tasks in Teams dann wieder, wo das Ganze zusammenführt. Und da denke ich, mit diesen Werkzeugen, also Tasks, OneNote und OneDrive, ist auch noch Luft nach oben, um einfach selber produktiver zu werden und zum Beispiel halt so Dinge zu vermeiden wie, hey, schickst du mir mal die Besprechungsagenda nachher noch durch und dann schreibe ich meine drei Punkte rein und dann schicke ich sie wieder weiter und irgendwelche Mailketten da abzulösen. Und da denke ich, steckt schon noch was drin, wo die Leute davon profitieren können. Aber wie Sie am Anfang gesagt haben, Teams natürlich das Werkzeug schlechthin, auch durch die Corona-Zeit bedingt. Und da hatten wir jetzt auch am meisten Anfragen, Rückfragen und ganz viele Use Cases werden natürlich von Microsoft auch in diese Richtung gedrängt. Also sprich, wenn wenn es irgendwie darum geht, gemeinsam irgendwas zu bearbeiten und irgendwas zu tun, wird das ja immer in Teams irgendwie reingedrängt mittlerweile.
Wenn wir jetzt gerade schon so bei diesem Thema Use Case und jetzt sagten Sie vorhin, okay, so gewisse Tools wie Power BI oder Power Automate beispielsweise, die werden sich vielleicht gar nicht richtig angeschaut oder auch gar nicht so wahrgenommen in dem Sinne, dass sie mir in der täglichen Arbeit helfen können, weil sie nicht so bekannt sind oder auch nicht so vielleicht prominent kommuniziert werden. Wie könnte denn jetzt mit Office 365 oder Microsoft 365 so ein ja, typischer Arbeitsalltag bei so einem typischen Mitarbeiter mit Desktop-Arbeitsplatz aussehen? Ich meine, wir haben ja da jetzt schon so diverse Tools erwähnt, also Tools wie Teams, wie OneDrive, wie OneNote, dann wie Planner, die ganze Aufgabenmanagement. Ich meine, so einen typischen Arbeitsalltag mit Office 365, gibt es den aus Ihrer Sicht oder kann man den so beschreiben oder mal abreißen?
Wenn wir einen neuen Kunde bekommen, dann besprechen wir mal mit dem, wie sieht denn dem seine Strategie aus? Und wie sollte, genau die Frage, wie sollte denn der Anwender dann schlussendlich arbeiten? Und dann definieren wir da je nachdem bestimmte Tätigkeitsbereiche oder bestimmte Personas, je nachdem, wie man es nennen möchte und was gerade bei der Firma da in ist und wie die das bezeichnen möchten. Also zum Beispiel, wie arbeite ich denn im Marketing oder im Vertrieb, also im Außendienst, sagen wir mal. Wie arbeite ich denn vom Homeoffice mit Microsoft 365? Wie arbeite ich denn als Führungskraft? Wie arbeite ich denn als Projektleiter oder sowas? Und da gehen wir dann genau dieser Frage nach und schauen da, je nachdem, dass wir da einen passenden Lernpfad oder einen kurzen Videoclip dann entsprechend bereitstellen, um da einfach mal eine Idee zu vermitteln. Also bei so einem Format geht es jetzt weniger darum, dass man denjenigen ermächtigt, tatsächlich das dann zu tun, sondern einfach, dass der mal eine Idee davon kriegt, ja. Dass ich zum Beispiel, wir bauen das dann in der Regel, wird dann so eine Uhr animiert, die dann irgendwo den Tag einmal durchläuft, ja, wo ich dann zum Beispiel am Morgen früh mal reingucke und natürlich mal schaue, ja, was stehen denn heute für Aufgaben an? Das kann ich dann zum Beispiel in der Tasks-App machen und gucke da mal in To-Do und Planner rein, um mir mal einen Überblick zu verschaffen. Ich gucke vielleicht über meine Outlook-Mobile-App schon mal in meinen Kalender rein. Ich schaue dann vielleicht noch bei Delft vorbei, um zu sehen, an was arbeiten denn meine Kollegen, um da ein bisschen was mitzukriegen. Anschließend beschäftige ich mich mit bestimmte Themen, nutze dazu vielleicht Teams, schau mal, was haben meine Teammitglieder bereits bearbeitet, kommuniziere da entsprechend mit denen, nehme dann vielleicht bei einer Besprechung teil in OneNote, mache ich mir dazu Notizen, teile die dann mit anderen, kriege Dateien bereitgestellt, vielleicht über OneDrive oder über ein Team und so weiter. Und da besprechen wir dann halt auch mit den Firmen, wie soll denn das bei euch aussehen oder wie stellt ihr euch das denn vor? Weil es bringt ja nichts, da irgendwelche super hippen Sachen zu zeigen und dann sagt aber das Unternehmen, ja, nö, also iPads unterstützen wir schon mal gar nicht, ja, und Smartphones, das wollen wir auch nicht, dass die Leute die Daten da nutzen und insgesamt finden wir es blöd, wenn die von daheim aus arbeiten. Ich sage jetzt bloß mal einen Extremfall, dann bringt es ja nichts, die Leute da irgendwo anzustacheln und anzufeuern und denen das alles toll zu zeigen, sondern das sollte halt möglichst nahe an dem Unternehmen auch dran sein. Und genauso dann auch mit den Werkzeugen. Ja, was bringt's mir, wenn ich jetzt der Führungskraft zeige, wie sie bequem die Berichte irgendwo von ihrem Sales da ausliest über die Power BI Mobile App, wenn es weder Mobile gibt noch Power BI noch sonst irgendwas. Ja, und da ist es uns halt ganz wichtig, ja, nicht irgendwelche Bedarfe zu wecken und Sachen zu zeigen, die es dann schlussendlich gar nicht gibt, weil das erzeugt halt in der Regel nur Frustration und die kennen wir aus dem SharePoint-Umfeld von früher auch schon recht gut. Ja, man googelt da irgendwas nach und findet dann irgendeine super hippe Lösung, wie man jetzt das irgendwie löst. Und nichts von dem funktioniert dann in meinem SharePoint. Und dann laufe ich in meiner Abteilung rum und erzähle das zuerst mal jedem, dass das ja bei uns alles blöd ist. Dann rufe ich noch dreimal beim Supporter an und beschwere mich bei zwei Führungskräften. Und genau diesen ganzen Pfad wollen wir da halt vermeiden, indem dass das halt passend bereitgestellt wird. Und ja, so ein Arbeitstag, der kann sich durchaus verändern durch diese Werkzeuge. Das Unternehmen muss es aber halt auch zulassen und auch wollen. Und wir sind da schon der Meinung, dass man den Leuten diese Ideen einfach mitgeben muss, weil ansonsten sagt er mir halt, ja gut, wir haben jetzt umgestellt, Office 2016 auf 365, ja, Word, Excel, PowerPoint, alles da, passt und dann ist das Ding für den durch und irgendwo muss ich den ja auch mal mitnehmen und das kann, wir haben vorher mal über Roadshows oder irgendwelche Veranstaltungen passieren, dass man den Leuten halt einfach mal zeigt, was steckt denn da drin, was ist denn da möglich oder kann eben auch in Corona-Zeiten sind ja Massenveranstaltungen nicht ganz so hip und Reisetätigkeiten kann eben auch durch kurze Videoclips oder so sein, dass ich halt sage, hey, Führungskräfte, da gibt's einen kurzen Clip für 2 Minuten, guckt's mal an, so kann euer Alltag aussehen.
Und ein gutes Stichwort kam gerade auch noch, dieses Thema Mobilität und iPads und von unterwegs arbeiten. Vielleicht 2 Fragen dazu. Die Inhalte, die ich dann habe, sind ja logischerweise dann auch mobil verfügbar. Mhm. Gibt es da irgendwelche Unterschiede in dem Handling oder in dem Abrufen können dieser Inhalte über die mobilen Endgeräte?
Funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Es gibt von Stream eine mobile App, da kann ich mir sogar den Content offline angucken. Ich kann mir vorher die Videos markieren, dann habe ich die auch offline dabei und kann sie vielleicht in der U-Bahn angucken oder wo auch immer Wartezeiten entstehen. Also das möglich, wenn sie in Teams integriert sind, funktioniert das auch gut, genauso in SharePoint oder dann in Yammer. Also sprich, der Content, wenn ich ihn bereitstelle, denn in Microsoft 365 habe ich tatsächlich dann auch auf mobilen Endgeräten darauf Zugriff und kann es auch da entsprechend nutzen. Also das sind halt dann einfach die Vorteile, wenn ich es jetzt vielleicht nicht in eine LMS verpacke, das dann nur im Internet Explorer 6.0 funktioniert. Ich sage es übertrieben, ja. Wenn ich 1000 Sicherheitssachen deaktiviere, das bringt ja Microsoft 365 alles schon mit. Und von dem her, finde ich das auch ganz schön. Dann kann man halt auch diesen modernen Arbeitsweltgedanken schon etwas besser leben, wenn halt auch der Content dazu passt und ich den entsprechend auch konsumieren kann.
Ja. Jetzt hatten wir eben oder hatten Sie schon gesagt, okay, bei den ganzen oder bei vielen von den Microsoft 365 Tools gibt es ja regelmäßige Updates. Mhm. Vielleicht nochmal eine Einschätzung, vielleicht von Ihrer Seite, wie es mit den Microsoft Office 3 oder nicht Office 365, also Microsoft 365 Tools generell weitergeht. Ja, also sind die noch zukunftsfähig? Und wenn ja, vielleicht welche besonders?
Also ich denke, wir werden immer wieder Umschwünge erleben. Wenn es die Zusammensetzung der Werkzeuge gibt und auch Microsoft unterliegt da einem gewissen Lernprozess und ich finde es immer etwas unglücklich, wenn man dann irgendwie solche Berichte liest, Microsoft kündigt das ab oder zieht die Funktion zurück und da haben sie sich getäuscht und da das haben sie ja gar nicht drauf und das war blöd. Und auf der einen Seite finden viele von uns die agile Arbeitsweise ja toll. Ja? Da denkt man sich, agil und kann ich auf die Sachen drauf eingehen und muss ich keinen Projektplan schreiben und finde ich alles toll. Wenn ich aber so eine agile Arbeitsweise dann erlebe, dann finde ich sie auf einmal nicht mehr toll, weil dann möchte ich am liebsten, dass dieses Microsoft 365 einmal installiert wird und dann 10 Jahre so bleibt. Und genauso funktioniert es halt nicht. Es ist halt auch ein agiles Produkt. Also sprich, Microsoft gibt da Dinge raus, schaut, wie werden sie angenommen, helfen die den Leuten oder helfen die halt nicht. Und dann zieht man manchmal auch wieder Sachen zurück und baut die nochmal um. Ja, wir haben auch so ein Thema gehabt bei Office 365 Video und dann hat man gesehen, damit haben wir das Ziel noch nicht so erreicht und dann kam halt Stream. Und mit dem werden wir auch künftig immer mal wieder leben müssen, dass wir da Veränderungen erfahren. Es wird natürlich so Dauerbrenner Sachen, die Teams oder natürlich auch die klassischen Produkte, Word, Excel, PowerPoint und so weiter, weitergeben. Ja, also da wird's jetzt, sehe ich keine Veränderung am Horizont. Aber was wir schon sehen, dass halt dann auch manche Dinge wieder konsolidiert werden oder neu gebrandet werden, wie jetzt zum Beispiel To-Do und Planner unter Tasks wieder erscheint, beziehungsweise die stinklangweiligen SharePoint-Listen jetzt wieder aufgewertet werden durch Lists. Also sprich, da haben wir ja auch eine Funktion, die es eigentlich schon lange gibt, die jetzt aber halt nochmal überarbeitet wird und dann wieder in Fokus gestellt wird, mit anderen Vorzeichen und nochmal etwas attraktiver. Und da, glaube ich, müssen wir halt auch ein Stück weit damit lernen, umzugehen. Ob wir jetzt immer alles toll finden oder nicht, ist eine andere Frage. Aber einfach, dass man da nicht sagen kann, ja, ich habe das einmal und dann bin ich fertig. Und das macht eben auch meines Erachtens das so wichtig, dass man sich irgendwie auf dem Laufenden hält und das einigermaßen schlank hält, weil es bringt nichts, meine Leute einmal komplett da durchzuschulen, weil mehr oder weniger die Informationen nach einem halben Jahr dann halt mehr oder weniger veraltet sind. Im Fokus wird natürlich Teams stehen. Microsoft hat da auch zwei große Ziele auf der Agenda. Zum einen das Thema virtuelle Zusammenarbeit zu pushen und Besprechungsthemen zu pushen, also dass mehr Besprechungen in Teams reinkommen und darin leben und ja, dass das Werkzeug an sich genutzt wird. Zum anderen auch ein Ziel, was mit Teams zu tun hat, und zwar Teams als Plattform. Also sprich, dass immer mehr Werkzeuge in Teams reinfließen, dass ich eben nicht 17 verschiedene Werkzeuge irgendwie nutzen muss, sondern ich mehr oder weniger Teams als Deckmantel um das rum habe. Und das, glaube ich, damit kann man ein Stück weit die Strategie von Microsoft ablesen, ja, dass Teams absolut im Fokus steht und eben auch in der Nutzung entsprechend nach vorne gepusht werden soll, dass es eben nicht nur ein Werkzeug ist, das da ist, sondern auch ein Werkzeug, das tatsächlich genutzt wird.
Ich möchte nochmal ganz kurz auf den letzten Punkt mit Teams eingehen und das Teams ja so als Working Hub wahrgenommen wird, ne, und das immer mehr nur noch in Teams, so dass das Teams mein persönliches Cockpit ist und ich von dort aus halt arbeiten kann oftmals. Was oft festgestellt wird, ist ja, dass das vielleicht, naja, missverstanden oder falsch interpretiert oder ja nicht so gesehen wird, wie es vielleicht gedacht ist, dass ich zwar in Teams oder von Teams aus dorthin komme, aber dann irgendwann zwangsläufig halt meine, die eigentliche Arbeit vielleicht nicht in Teams durchführe. Ja, also das ist immer noch so, was man häufig feststellt, okay, ich habe doch jetzt Teams und warum muss ich denn jetzt da noch woanders hin? Ja, also dass ich, wenn ich von Teams ins SharePoint abspringe oder auf eine SharePoint-Seite, beispielsweise mit dieser Möglichkeit halt das Intranet in Teams einzubinden und da halt dann, also das ist im Moment sehr, sehr komplex, vielleicht auch missverständlich kommuniziert ein Stück weit, aber das ist so ein Punkt, wo man oft in Diskussionen gerät, so nach dem Motto, ich bin doch jetzt in Teams, warum gehe ich jetzt woanders hin? Es heißt doch, Teams ist mein Working Hub.
Ja, absolut. Also wir sehen da schon, dass einiges halt erklärungsbedürftig ist oder nicht selbsterklärend. Und auch die Integration in Teams, ja, da kann man sicher auch drüber streiten, ob die immer zu 100% glücklich ist und alle Wünsche befriedigt oder ob sie mehr oder weniger halt ein iFrame darstellt und da irgendwas halt anzeigt im Rahmen von Teams und dass es da Luft nach oben gibt, ja, kann man nicht abstreiten. Wobei ich schon auch sehe, ja, dass das Ganze Verbesserungen unterliegt und dass man da in die Richtung arbeitet. Also zum Beispiel, wenn man noch früher dran dachte, wie Dateien in Teams integriert waren und wie sie heute integriert sind, dann hat man da schon Schritte nach vorne gemacht oder eben auch die SharePoint-Listen, die halt vorher einfach mehr oder weniger eine Website in Teams waren. Und heute ist es aber so, dass ich halt in Teams direkt mit denen interagieren kann. Ich kann direkt von einem Listeneintrag dann wieder einen Chat-Beitrag starten und über ein Listenelement sprechen, wo man dann schon merkt, okay, da findet jetzt eine tatsächliche Integration statt und nicht nur eine Integration in dem Sinne, ich zeige halt eine Webseite jetzt im Rahmen von Teams an. Aber dass es da Luft nach oben gibt, ja, auf jeden Fall. Und dass es auch so ist, dass das manchmal verwirrend ist. Ja, ich sehe in Teams meine Dateien von OneDrive. Ich habe auf dem Windows Explorer meine Dateien von OneDrive. Ich habe auf dem Smartphone Dateien von OneDrive und ich habe meine Dateien von SharePoint und Teams, die werden dann auch noch synchronisiert über OneDrive, ja, dass das ein paar Fragezeichen auslöst, keine Frage, kann ich gut verstehen, hat Microsoft auch ein unheimliches Geschick im Naming bei den ganzen Themen, aber ja, grundsätzlich, wir sehen eine kontinuierliche Weiterentwicklung und da glaube ich, die Richtung zeigt schon zum Positiven und zum Besseren, auch wenn manchmal Dinge dabei sind, wo man jetzt erstmal sagt, ja, noch nicht ganz so schön oder nicht optimal, keine Frage.
Nicht ganz zu Ende gedacht, genau. Jetzt hatten wir ja eben schon den Punkt, wie geht es denn teilweise oder größtenteils auch mit den Microsoft 365 Tools weiter? Wie geht es denn jetzt mit der Akademie weiter? Also ich meine, gibt es da schon irgendwelche Pläne, wie es da eventuell ja auch in der Zukunft weitergeht?
Ja, auf jeden Fall. Also was wir versuchen möchten oder wo wir daran arbeiten, ist auf jeden Fall das, dass wir näher an den Nutzer einfach hinkommen. Also sprich, wir experimentieren mit so Dingen wie zum Beispiel mit Bots, mit tatsächlicher Integration in die Werkzeuge von Lerncontent, dann natürlich auch mit anderen Formaten, dass man noch weiter wegkommt von dem klassischen E-Learning-Stil, zum Beispiel eher so in Richtung Instagram-Story, um die Leute auf dem Laufenden zu halten mit noch knapperen und prägnanteren Informationen. Also wir schauen, wo wir unseren Content entsprechend optimieren können, um die Leute besser zu erreichen, beziehungsweise ja, um das Wissen noch leichter zugänglich zu machen. Wir haben auch unseren Content mittlerweile komplett durchsuchbar, also sprich, dass ich auch einzelne Stellen in einem Video finde, aber auch das Video an sich ist nicht das Kernthema. Wir beschäftigen uns zwar im Moment viel mit Videoeinheiten, aber das heißt nicht, dass wir nur Videos produzieren, sondern das war halt mal ein sehr gutes Mittel, um Informationen zu transportieren, aber wir experimentieren da auch weiter mit weiteren Formaten. Schlussendlich, ich habe es in der Mitte schon mal gesagt, es geht darum, wie kann man helfen, den Leuten produktiver zu arbeiten. Und das ist auch das Ziel, an dem wir weiter arbeiten und das wir da verfolgen. Und da möchten wir schauen, dass wir die Leute bestmöglich unterstützen. Und das könnte vielleicht in Zukunft in Form von einem Bot sein. Das könnte in der Form sein, dass man das tiefer in die einzelnen Systeme integriert. Vielleicht aber auch noch zwei, drei andere Ideen, die da im Moment im Raum stehen, wo wir experimentieren und auch mit Kunden besprechen. Was haltet ihr davon? Wie sieht das aus? Und wo auch bei uns natürlich ein gewisser Lernprozess stattfindet, ja.
Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall für die nächste Zeit, für die nächste Zukunft viel, viel Erfolg mit den Weiterentwicklungen, auch mit der Akademie und hoffe, ja, dass noch viele, viele nützliche Anwendungsfälle dazukommen und vielleicht auch neue Formate dann in Zukunft.
Herzlichen Dank. Vielen Dank fürs Gespräch und nochmal vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ich bedanke mich bei Ihnen. Bis
danke
dann.
Schön. Danke.
Okay, tschüss.
Ja, so schnell kann manchmal eine Stunde vergehen und wir sind auch schon wieder am Ende des Podcasts angekommen. Ich bedanke mich natürlich bei Herrn Meyer für die spannenden Einblicke und bei euch natürlich fürs Zuhören. In 14 Tagen freue ich mich dann wieder auf euch, wenn wir uns dann mit Cosima von Kries, von Nintex und unserem Workflow-Experten Kevin Hoffmann über die Abbildungsmöglichkeiten von Prozessen unterhalten. Also, ich freue mich auf euch, bleibt gesund und bis in 14 Tagen.